Guten Abend, meine Damen und Herren, oder guten Nachmittag. Wir haben soeben den G20-Gipfel im virtuellen Format beendet. Herr Scholz und ich haben daran teilgenommen. Die Sherpas haben die Dinge intensiv vorbereitet. Und ich darf mich auch bei der saudischen Präsidentschaft bedanken, die unter den widrigen Umständen von Corona wirklich ein sehr, sehr gutes, substanzielles Gipfelkommuniqué zustande gebracht haben. Und dieses Gipfelkommuniqué atmet den Geist der multilateralen Zusammenarbeit. Und das ist, glaube ich, in dieser Zeit sehr wichtig. Die G20 wurden ja 2008 in einer Krisensituation oder aus einer Krisensituation heraus gegründet auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs. Und die Covid-19-Herausforderung ist natürlich wieder einmal eine globale Herausforderung, die auch von allen nur beantwortet werden kann. Ich unterstütze in dem Zusammenhang den Vorschlag von dem Ratspräsidenten, EU-Ratspräsidenten Charles Michel, der den Vorschlag gemacht hat, einen weltweiten Pandemievertrag, also einen Pandemiebekämpfungsvertrag zu machen, als Lehre aus dem, was wir jetzt im Augenblick erleben. Wir haben natürlich erst einmal über die Frage der Gerechtigkeit auch im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Pandemie gesprochen. Wir haben als G20-Initiative ja den sogenannten ACT, also Access to Covid Tools Accelerator, gegründet, in dem sozusagen ein Arm auch die COVAX-Initiative ist, die die Aufgabe hat, alle Länder auf der Welt gleichermaßen mit Impfstoffen zu versorgen. Glücklicherweise kann man sagen, gibt es jetzt Hoffnung auf Impfstoffe, und insofern stellt sich diese Frage auch sehr konkret, dass wir nicht nur in Europa uns Impfstoffe sichern, so wie es die Europäische Kommission tut, sondern dass dies auch insgesamt für die Länder der Welt wichtig ist und richtig, dass es insbesondere von den G20-Teilnehmern aus Afrika, also von dem Präsidenten Südafrikas, Cyril Ramaphosa, und Präsident Kagame aus Ruanda auch nochmal bestätigt worden. Deutschland hat in diesen Fonds eingezahlt, aber es fehlen noch erhebliche Mittel, und deshalb müssen wir hier auch weitermachen. Es ist dann auch die Abhängigkeit der Corona-Pandemie mit den wirtschaftlichen Fragen sehr deutlich herausgearbeitet worden und spiegelt sich auch im Kommuniqué wieder. Es ist zum ersten Mal seit langem, dass wir wieder eine Zunahme an Armut haben auf der Welt. Und dem müssen wir uns natürlich im Weiteren entschieden entgegenstellen. Bei der heutigen Sitzung ist da in dem Zusammenhang noch einmal auf die Wichtigkeit von Privatinvestitionen auch gerade auf dem afrikanischen Kontinent hingewiesen worden. Und hier die Initiative, die auch von uns ganz maßgeblich mitbetrieben wurde und die jetzt von der Weltbank und dem IWF weitergeführt wird, unter deutscher Obhut noch ein bisschen, nämlich der Compact with Africa. Wir haben auf die Nachhaltigkeitsagenda 2030 verwiesen natürlich, wo wir in der Erreichung der verschiedenen Zielindikatoren natürlich durch diese Pandemie auch noch mal zurückfallen. Wir hatten letztes Jahr schon bei der UNO den Sondergipfel dazu und waren in vielen Fragen nicht auf der Höhe der Zeit oder der Erreichung der Ziele, wie wir sie hätten erreichen müssen, um bis 2030 dann diese Ziele wirklich zu schaffen. Und deshalb ist die Dringlichkeit hier heute nochmal bestärkt worden. Und ich habe auch heute nochmal darüber gesprochen, dass insbesondere auch die Rolle der Frauen in dem Zusammenhang besonders gewürdigt und gestärkt werden muss. Wir haben sehr intensiv uns mit dem Thema des Klima befasst. Die 19 Staaten, die dem Pariser Abkommen angehören, haben bekräftigt, dass sie sich diesem Pariser Abkommen verpflichtet fühlen. Dieses Abkommen wird jetzt 5 Jahre alt, und wir werden daran arbeiten, auch von europäischer Seite unsere Zielverpflichtungen zu verbessern. Und insofern hat das Thema Klima, Umwelt eine große Rolle eingenommen. Im Zusammenhang mit Klima und Umwelt sind wir auch auf die Biodiversität eingegangen, wo ja im nächsten Jahr in China auch ein Gipfel stattfinden wird, den Deutschland bei der Vorbereitung sehr unterstützt. Die saudische Präsidentschaft hat einen Dialog zu Wasser, auch einem ganz wichtigen Umweltthema, in Gang gesetzt, das wir jetzt weiter auch umsetzen werden. Die saudische Präsidentschaft hat sich damit in die gesamte Philosophie der letzten G20-Präsidentschaften eingefügt sozusagen. Wir haben wirklich einen Beitrag dazu geleistet, dass in schwierigen Zeiten der Multilateralismus und die globale Bekämpfung und Verantwortung von Herausforderungen eine große Rolle spielt. Saudi-Arabien hat die Präsidentschaft jetzt an Italien übergeben. Die nächste G20-Präsidentschaft wird von Italien geführt werden und sicherlich sich dann auch mit den auf der Welt befindlichen Problemen weiter beschäftigen. Es wird dann auch einen Gesundheitsgipfel geben im nächsten Jahr in Italien und das Thema Gesundheit und Zusammenarbeit und auch vorbereitet sein auf Pandemien wird uns weiter natürlich beschäftigen. Insgesamt wurden auch die Rolle der Vereinten Nationen gestärkt. Der französische Präsident und ich haben gestern noch mal darauf hingewiesen, dass die Vereinten Nationen mit ihrer Menschenrechtserklärung auch auf den allgemeinen gültigen universellen Werten beruhen und das ist auch das Fundament unserer gemeinsamen Zusammenarbeit in G20, so jedenfalls unser Verständnis. Von meiner Seite war es das und der Finanzminister hat das Wort.
Das waren insgesamt sehr fruchtbare Debatten, die ja auch auf die Arbeit zurückgegriffen haben, die in den letzten Monaten stattgefunden haben. Insbesondere geht es natürlich auch um die Reaktion auf die Krise. Die verschiedenen Debattenbeiträge haben die nationalen und internationalen Aktivitäten widergespiegelt. Ein Teilnehmer hat auch noch mal die Gelegenheit genommen, seine eigene Großartigkeit zu schildern. Im Übrigen ist es so, dass wir doch sagen können, dass die G20-Staaten insgesamt sehr, sehr große Summen mobilisiert haben, um Beschäftigung und Arbeitsplätze in der Krise zu sichern. Das ist eine koordinierte Aktion gewesen, die auch heute noch anhält und die von großer Bedeutung für die wirtschaftliche Antwort auf die Corona-Pandemie ist. Schön zu beobachten ist auch, dass ein Handlungsinstrument, das in Deutschland seinen Ausgangspunkt gefunden hat, wie die Kurzarbeit in vielen Ländern bis heute eine große Rolle spielt und mittlerweile internationale Konjunktur gemacht hat, wie ich finde, schon etwas, das im Rahmen der internationalen Kooperation von größter Bedeutung ist. Natürlich helfen all diese Krisenreaktionen dazu, dass die Welt nicht insgesamt in eine ökonomische schwierige Lage gerät und nur dadurch, dass miteinander Hilfsprogramme entwickelt worden sind, die Unternehmen und Beschäftigung gesichert haben, dass Konjunkturprogramme entwickelt wurde und dass die internationalen Organisationen auf die Krise reagiert haben, gibt es eine Chance, dass wir nicht eine langfristige weltwirtschaftliche schwierige Phase vor uns haben und unverändert ist die Möglichkeit eines guten Ausgangs dieser Angelegenheit ja da, insbesondere wenn es gelingt, die Impfstoffe zu entwickeln und so wie die Kanzlerin es geschildert hat, sie auch international gerecht zu verteilen und dafür zu sorgen, dass auch die ärmsten Staaten davon profitieren können. Die G20 haben sich verständigt, erneut und in den letzten Wochen und Monaten auf ein Schuldenmoratorium für die ärmsten Staaten. Das ist ganz, ganz wichtig. Mittlerweile sind es 77 Länder, die keine Zinsen mehr zahlen müssen und die Tilgungsleistungen, die sie für ihre Auslandsschulden bei anderen Staaten leisten müssten, jetzt ersparen können, um unmittelbar davon Aktivitäten und Investitionen in ihren Ländern zu finanzieren. Ob es nun um Schutzausrüstung geht, Krankenhäuser oder Wirtschaftshilfen, die auch in diesen Ländern notwendig sind. Es werden gegenwärtig 6 Milliarden US-Dollar Zinszahlungen auch gestundet und das ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz große, wichtige Maßnahme, die stattgefunden hat. Das alleine reicht nicht, das wissen wir. Deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt einen weiteren Fortschritt erzielt haben, indem wir uns auf ein gemeinsames Rahmenwerk für Schuldenerleichterung für die ärmsten Länder verständigt haben. Das war schwierig, weil die Welt sich ja auch verändert hat. Es sind nicht mehr die klassischen westlichen Länder die Hauptkreditgeber der ärmsten Staaten, sondern da sind auch noch viele andere Akteure dabei, die einzubeziehen und auch den Privatsektor einzubeziehen. Das war ein ganz wichtiger Konfliktpunkt der letzten Wochen und Monate. Und deshalb ist es gut, dass jetzt ein solcher Gesamtansatz gewählt worden ist, in dem das auch eine Rolle gespielt hat. Im Übrigen haben wir uns weiter unterhalten über die international abgestimmte Besteuerung von Unternehmen. Das bleibt für die Zukunft wichtig, weil wenn es dort keine internationale Kooperation gibt, droht, dass die Unternehmen gewissermaßen sich den Ort suchen, wo sie am wenigsten Steuern zahlen müssen und die Länder, in denen die wirtschaftliche Leistung erbracht wird, die Aufgaben nicht finanzieren können, die in ihren Staaten und für ihre Bürgerinnen und Bürger notwendig sind und für das wirtschaftliche Wachstum. Zwei Themen gehören dazu: Verständigung über Mindestbesteuerung auf internationaler Ebene und in Bezug auf die faire Besteuerung internationaler großer Digitalkonzerne. Dort ist die Absicht aus den letzten Verabredungen, dass wir es hinbekommen, dass noch im Sommer des nächsten Jahres eine Verständigung im Rahmen der OECD gelingt, die dann sowohl von den G20 nachvollzogen werden, als auch, was in unserem Fall besonders wichtig ist, von der Europäischen Union. Für unsere europäische Antwort auf die Krise spielt das ja auch eine Rolle, denn es gehört ja zu den beabsichtigten eigenen Einnahmen der EU für die Finanzierung der Aufgaben, die mit dem Recovery Fund verbunden sind. Ich glaube also, dass man schon sagen kann, dass sich multilaterale Zusammenarbeit, internationale Kooperation auch in der Krisenreaktion auf die Pandemie bewährt haben und dass es richtig ist, sich darüber zu besprechen, aber auch gemeinsam an dieser Arbeit fortzusetzen.
Frau Bundeskanzlerin, der US-Präsident hat in seiner Videoansprache heute das Pariser Klimaabkommen nochmal als unfair und nicht zutreffend geschildert. Gab es da in dieser Runde dann Widerspruch? Wie hat man sich das vorzustellen? Oder wird das einfach so hingenommen? Das würde mich interessieren. Und Herr Scholz, an Sie die Frage. Stimmt es, dass Herr Trump gesagt hat, er freue sich darauf, noch lange mit Ihnen in dem Kreis zusammenzuarbeiten? Und freuen Sie sich da auch? Wie sehen Sie das? Danke.
Also der US-Präsident hat in der Tat in diesem Side-Event diese Aussagen gemacht. Es war ja schon in dem Kommuniqué klar, dass die Klimaaussagen zweigeteilt sind. Einmal, dass sich alle dem Klimaschutz verpflichtet fühlen und auf der anderen Seite noch ein Passus, in dem sich die Unterzeichner und diejenigen, die zum Pariser Klimaabkommen gehören, geäußert haben. Insofern war das heute kein Gegenstand kontroverser Dinge, aber ich glaube, dass man es von unserer Warte aus schon sagen muss, dass wir das anders sehen, dass das Pariser Abkommen zwar unterschiedliche Verantwortlichkeiten unterschiedlichen Akteuren zuweisen auf der Welt, aber da geht es um hochentwickelte Länder, da geht es um ärmere Länder, gleiche Verantwortlichkeit, aber unterschiedliche Maßnahmen, das ist ja die Philosophie. Und insofern haben wir da eine Meinungsverschiedenheit, die ja aber auch nicht neu ist. Und trotzdem bin ich sehr froh, dass im allgemeinen Teil der Klimaherausforderung doch auch da sehr wichtige und gute Schlussfolgerungen gezogen werden, auf denen man aufbauen kann.
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind die mächtigste und größte Demokratie, mit der wir kooperieren. Insofern ist das für uns immer interessant, wie sich dort Wahlen ereignen. Das Ergebnis der Wahlen in den USA ist eindeutig. Es gibt eine Mehrheit der Stimmen, die auf den President-elect Biden gefallen sind und auch eine Mehrheit der Wahlleute, die für ihn aufgestellt worden sind durch die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler.
Ja, vielen Dank. An Frau Merkel die Frage, an welchen Stellen gab es die größten Schwierigkeiten heute in der Diskussion mit den G20? Und wenn ich darf, eine Frage auch hier auf die Corona-Situation in Deutschland. Mehrere Ministerpräsidenten haben sich geäußert. Die Frage ging an Sie beide, die Maßnahmen verlängern zu wollen. Wie ist Ihre Position? Und vor diesem Hintergrund mit Blick auf die Schulen und Familien, was muss da vielleicht noch getan werden vor dem Hintergrund des Ausbruchsgeschehen in Schulen und Familien? Was können Sie sich da vorstellen an Maßnahmen? Danke.
Also es gab heute Nuancen in den einzelnen Beiträgen, die vielleicht etwas unterschiedlich sind, wer worauf mehr Wert legt. Aber das Kommuniqué war ja weitestgehend einvernehmlich verhandelt. Da steckt unheimlich viel Arbeit von den Sherpas drin. Diesmal gingen die Verhandlungen auch so, dass man nicht erst in der letzten Stunde fertig war. Es gab noch ein kleineres Problem im Zusammenhang mit der Türkei und dem Klimaschutz. Das kennen wir von vergangenen Gipfeln, weil die Türkei sich an einer Stelle nicht fair behandelt fühlt in dem Pariser Abkommen. Aber ansonsten gab es da keine großen Schwierigkeiten und deshalb war es interessant zu sehen, wie im Vergleich zu früheren Gipfeln, würde ich sagen, das Thema Umwelt und das Thema Nachhaltigkeit und das Thema Leben im Einklang mit der Natur und nicht basierend auf Raubbau mit der Natur, egal ob es um Klimaschutz geht, egal ob es um Korallenriffe geht, egal ob es um die Frage der Biodiversität geht, das ist von fast allen, egal wo sie herkamen, doch besprochen worden und deutlich gemacht worden. Das heißt, es ist klar, dass es einen Willen gibt, den in die Praxis umzusetzen wird, nicht so ganz einfach. Aber es gibt einen Willen, aus der Pandemie doch zu lernen, dass das Wirtschaften nachhaltiger werden muss. Und das ist eine deutliche Veränderung der Diskussionsschwerpunkte gegenüber vor 5 Jahren, würde ich sagen. Was die Corona-Maßnahmen anbelangt, so wollen wir es ja diesmal gerade so machen, dass wir Mittwoch dann unsere Ergebnisse vorweisen. Deshalb gibt es eine Vielzahl von Gesprächsrunden. Jeder guckt sich die Daten und Fakten an. Tatsache ist, dass wir noch nicht so weit sind, wie wir gerne gekommen wären durch die Kontaktbeschränkungen. Wir haben in vielen Ländern ein Plateau erreicht. In einigen wenigen Ländern gehen die Zahlen auch deutlich nach unten. In einigen wenigen steigen sie noch. Das heißt also, wir müssen, um wieder Zugriff auf die Pandemie zu bekommen in Form der Kontaktnachverfolgung, sicherlich noch einiges tun. Aber was genau das ist, das, dem kann ich und will ich auch heute nicht vorgreifen, weil die Bürgerinnen und Bürger sollen von Bund und Ländern eine geschlossene, gemeinsame Antwort bekommen. Darauf haben sie eigentlich ein Recht und daran arbeiten wir jetzt diesmal sehr intensiv.
In der Tat ist es so, dass man während der ganzen Krise gut versteht, woher eine der historischen Stärken unseres Landes kommt, nämlich aus seiner föderalen Tradition. Das ist manchmal mit viel Anstrengung verbunden, führt aber auch dazu, dass Diskussionen sehr sorgfältig sind über das, was zu tun ist. Und ich habe den sicheren Eindruck aus den vielen Gesprächen, die ich mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten habe, auch heute wieder über diese Frage, dass da ganz hart dran gearbeitet wird, einen guten Vorschlag vorzubereiten, auf den sich dann die Bundesregierung mit den 16 Ländern in Gestalt ihrer Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Mittwoch verständigen kann. Klar ist für uns alle, dass wir sicher sind, dass wir das Richtige getan haben mit den weitreichenden Einschränkungen, die wir für einen Teil des Lebens in Deutschland im November auf den Weg gebracht haben. Klar ist auch, dass trotz der sichtbaren Ergebnisse es noch nicht reicht, weil wir nicht da sind, wo wir gerne wären, im Hinblick auf die Entwicklung der Fallzahlen. Und deshalb ahnt ja auch jeder, dass es noch Verlängerung geben muss. Das habe ich heute ja schon gesagt und andere auch. Insofern ist es, glaube ich, sicherlich ein Bestandteil der Entscheidung, die dann am Mittwoch getroffen wird. Sie wird aber, wie gesagt, gut vorbereitet und deshalb, glaube ich, macht es auch keinen Sinn, im Einzelnen da noch drauf einzugehen. Was mir wichtig ist und ich glaube ganz allen anderen, der Erfolg all dessen, was wir tun, hängt auch davon ab, dass wir uns alle an die gemeinsam gesetzten Rahmenregeln halten, Abstand halten, Maske tragen im öffentlichen Bereich, all das, was ansonsten an Hygienevorschriften aufgeschrieben worden ist. Das Virus ist nicht auf unserer Seite. Es möchte gerne, dass wir Menschen uns eng begegnen, weil es dann von Mensch zu Mensch überspringen kann. Und wir wollen genau das verhindern.
Ja, Frau Bundeskanzlerin, eine Frage zum Thema Joe Biden, der gewählte Präsident der Vereinigten Staaten, hat ja schon gesagt, er würde gerne sehr schnell nach der Rückkehr zum Pariser Abkommen eine Art Klimagipfel machen, um nochmal so einen großen Aufschlag zu machen. Es ist ja heute auch über wirtschaftliches Wiederaufbauprogramm weltweit gesprochen worden. Wäre das nicht eine Möglichkeit, dass man sich zusammensetzt zu so einer Art globalen Green Deal? Er hat zum Beispiel auch ins Spiel gebracht, dass man einen 20 Milliarden Dollar Aufbau oder Programm macht, um Brasilien zu entschädigen, dass der Regenwald nicht weiter abgeholzt wird.
Also wir haben ja erstmal noch eine Aufgabe als europäische Ratspräsidentschaft, nämlich zu versuchen, eine Einigkeit zu bekommen über die Erhöhung unserer europäischen Ziele. Die Kommission hat dazu einen Vorschlag gemacht. Das wird noch vor der Sonderkonferenz, der virtuellen Konferenz, die Antonio Guterres seitens der Vereinten Nationen einberufen hat, dann eine Möglichkeit geben, dass Europa da den Stand seiner Diskussion auch einbringt. Und wir schauen natürlich dann auf die Zusammenarbeit mit dem Präsident-elect nach dem 20. Januar, um zu gucken, welche Gemeinsamkeiten finden wir da. Wir werden da die Vorschläge, die Joe Biden macht, aufmerksam aufnehmen. Wir werden unsere eigenen Vorschläge mit einbringen. Wir arbeiten sowieso an einer Agenda der Europäischen Union, an einer Art Offerte, wie können wir unsere Zusammenarbeit gestalten. Und da wird das Thema Klimaschutz eine große Bedeutung haben. Und dann werden wir uns auch zu den Einzelheiten äußern.
Frau Bundeskanzlerin, nochmal zu G20. Sie hatten gesagt, dass das Geld für COVAX nicht reicht, hatten auch darauf verwiesen, dass Deutschland ja schon Beitrag hat. Aber wenn das Geld nicht reicht, schießt Deutschland dann nach. Und Herr Finanzminister, an Sie die Frage, ist überhaupt Geld da? Sie haben eben gesagt, Verlängerung der Novemberhilfen kommt. Nun ist Dezember ja ein sehr umsatzstarker Monat, gerade in der Gastronomie. Ist genug Geld dafür da, angesichts der Neuverschuldung, die ja im nächsten Jahr anscheinend über 160 Milliarden in die Höhe schießt?
Muss ich mal gucken, welcher Teil war für mich nochmal? COVAX. COVAX, ja. COVAX, also ich finde, das Allerwichtigste ist jetzt, dass COVAX mit dem Geld, was es hat, mal die Verhandlungen führt mit den Herstellern potenzieller Impfstoffe. Denn sind zum Beispiel in der Europäischen Union recht weit fortgeschritten in den Verhandlungen mit einigen Impfstoffherstellern. Wir sehen, dass die Amerikaner natürlich weit fortgeschritten sind, Großbritannien und andere Länder. Und das Ziel war ja gerade über COVAX dann auch Absprachen für die Entwicklungsländer zu führen. Und das wird durch Gavi, durch die Impfstoffallianz gemacht in COVAX. Sie haben die Aufgabe und wir werden jetzt mit Gavi sprechen, wann diese Verhandlungen beginnen. Denn das beunruhigt mich jetzt etwas, dass da noch gar nichts gemacht ist. Wenn dann das Geld alle ist, dann muss man weitersehen. Und Deutschland hat sich selten nichts gemacht, aber Deutschland kann auch nicht alleine die internationale Allianz aufrechterhalten. Aber jetzt geht es auch erstmal darum, dass man das Richtige tut. Denn Geld auf dem Konto reicht nicht, sondern es muss dabei auch was für die Entwicklungsländer rauskommen.
Wir haben geplant, für das Jahr 2020 und das Jahr 2021 zusammen etwas mehr als 300 Milliarden Euro aufzunehmen. Das wird auch mit leichten Modifikationen in der Perspektive so bleiben. Wir können jetzt schon absehen, dass wir wohl nicht alles ausgeben müssen, was wir an Kreditermächtigung für das Jahr 2020 haben und dass wir für 2021 mehr ausgeben müssen. Aber der Korridor wird nicht ganz genau, aber ungefähr der gleiche bleiben.
Okay, danke schön.